Welche dekoloniale Bedeutung steckt denn in diesem aktuellen Ereignis diese Woche, dass die britische Queen jetzt nicht mehr Staatsoberhaupt von Barbados ist?
Also Barbados ist jetzt Republik und hat die Queen abgesetzt als Staatsoberhaupt. Viele haben das als nur symbolisches Ereignis kommentiert, weil zum einen Barbados ja seit 1966 bereits unabhängig ist und zum anderen weiterhin Teil des Commonwealth bleiben wird. Also im Prinzip ist es ein Schritt in einer ganz komplexen Reihe von Abhängigkeiten bzw. noch kolonialen Beziehungen, die weiterhin vorhanden sind. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dadurch, dass es sehr viele Territorien auf der Welt noch gibt, die die Queen als Staatsoberhaupt haben, ist dieser Schritt hin zu einem Absetzen der Queen seitens von Barbados von großer symbolischer Bedeutung, wenn sie denn nur symbolisch ist. Sie haben nach der dekolonialen Bedeutung gefragt und ich würde sagen, wenn wir verstehen, dass Dekolonisierung nicht nur ein administrativer Prozess ist, sondern ein Prozess auf vielen Ebenen mit kulturellen, sozialen, ökonomischen, politischen und dann eben auch symbolischen Komponenten, ist diese Bedeutung eine große, weil es tatsächlich ein Hinter-sich-Lassen der kolonialen Vergangenheit bzw. der kolonialen Besatzung durch das britische Empire darstellt. An sich könnte man sich fragen, warum jetzt, nachdem das Territorium schon seit 66 unabhängig ist, da gab es ja einen größeren Kontext und dazu gehörte die Black Lives Matter Bewegung, die auch tatsächlich Debatten darüber nochmal angeheizt hat, dass Barbados, das schon seit mehreren Jahren darüber spricht, es sollte dann dieser Schritt auch vollzogen werden, Absetzen der Queen, es aber dann doch nicht getan hat. Mit der Black Lives Matter Bewegung sind da mehrere Prozesse in Gang gekommen. Unter anderem auch die Diskussion über Denkmäler und Statuen, also die Statue von Lord Nelson steht ja auch in Barbados, da ist auch was damit passiert, die ist halt umgedreht worden, um dann diese Perspektive umzukehren. Das ist jetzt aus der Perspektive der BewohnerInnen von Barbados, wie wir auf diese Statue und auf das, was sie für die Vergangenheit von Barbados bedeutet hat, darauf hinzuweisen und auch eben der administrative Schritt, die Queen abzusetzen. Insofern das zum einen als langer Prozess in einem globalen Kontext zu sehen, fände ich wichtig. Zum anderen sind jetzt sehr viele Diskussionen darüber, dass zum Beispiel Prinz Charles bei der Zeremonie, die die Republik Barbados gefeiert hat, auch sich zu der Verantwortung Großbritanniens bekannt hat im Zusammenhang mit der Sklaverei. Und man kann sagen, das ist ein Lippenbekenntnis, aber nichtsdestotrotz ist das der symbolische Akt der Absetzung der Queen, das dazu geführt hat, dass er diese Verantwortung zumindest mal anspricht und sagt, die Sklaverei wird für immer die Geschichte Großbritanniens, it will stain our history, wird unsere Geschichte beflecken. Ist zwar immer noch beschönigend, aber so eine Bekenntnis zur Verantwortung im Hinblick auf die Sklaverei kommt nicht sehr häufig vor.
Dekolonisierung als historischer Prozess wird ja oft als eher abgeschlossen verstanden. Und in der Karibik, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter als Barbados blicken, unterschieden sich ja die Herrschaftssysteme und auch die jeweiligen Kolonialgeschichten stark voneinander und genauso auch die Wege in die Unabhängigkeit. Mich würde im Hinblick auf die Karibik interessieren, wie dort die Situation ist, also welche aktuellen Dekolonisierungsprozesse gibt es dort aktuell?
Also von einer abgeschlossenen Dekolonisierung kann man tatsächlich nicht mal in administrativer Hinsicht sprechen. Da ist die Karibik tatsächlich ein Laboratorium der möglichen Optionen bzw. der möglichen Wege in die Dekolonisierung, aber auch ein Ort, an dem sich die allermeisten noch besetzten oder kolonisierten Territorien befinden. Also von einer spezifischen Region. Es gibt noch viele besetzte Territorien, aber ein Drittel davon befinden sich in der Karibik. Eigentlich von den karibischen Inseln sind immer noch die meisten kolonisiert und nicht unabhängig. Da gibt es vom administrativen Status her sehr viele Abstufungen, auch sehr viele Bezeichnungen, die sich nicht überlappen oder nicht trennscharf sind. Angefangen von Überseedepartements und Überseeterritorien bis zu konstitutiven Ländern des Königreichs der Niederlande, so heißen zum Beispiel Aruba, Bonaire und Curaçao. Also viele Abhängigkeitsbeziehungen, die hinter Euphemismen versteckt werden, um sie eben nicht besetzte Territorien oder Kolonien zu nennen, aber die nichtsdestotrotz keine Autonomie besitzen, keine souveränen Staaten sind und auch viele Entscheidungen gar nicht treffen können, beziehungsweise auch nicht abstimmen können. Die allermeisten dieser Gebiete und überhaupt der noch kolonisierten Gebiete auf der Welt gehören tatsächlich Großbritannien. Durch die Entscheidung für den Brexit sind auch Territorien in der Karibik zum Beispiel davon betroffen, die selber überhaupt gar nicht im Referendum abstimmen konnten, die allerdings jetzt sich vor harten Grenzen oder mit harten Grenzen konfrontiert sehen, derart, wie sie im Falle von Irland besprochen wurden, nur dass die harten Grenzen in der Karibik niemals Teil der Verhandlungen, was den Brexit angeht, dargestellt haben. Also ist da auch eine extrem ungleiche Behandlung und auch eine extrem ungleich verteilte Aufmerksamkeit und Verantwortung seitens der europäischen Länder und speziell Großbritanniens, was ihre noch kolonisierten Gebiete angeht.
Welche Bedeutung hat die Republikwerdung von Barbados jetzt vielleicht auch für die ganze Region Karibik und auch für Regionen, die dort noch formale Kolonien sind?
Das ist schwer abzusehen, jenseits der symbolischen Strahlkraft, die sicherlich eine große ist. Gibt es in der gesamten Region viele Gründe für und gegen formelle Unabhängigkeit bzw. eine Verabschiedung von Abstufungen dieser bestehenden Abhängigkeit? Gründe sind vor allem die Tatsache, dass die Mobilität eine größere ist mit einem britischen, französischen, niederländischen Pass als mit einem Pass einer unabhängigen Republik zum Beispiel. Das gilt jetzt für Barbados nicht, weil Barbados ja schon unabhängig war, aber gerade am Beispiel der unabhängig gewordenen Teile der Karibik haben die noch Kolonisierten gemerkt, dass es auch viele Nachteile gibt, wenn die Unabhängigkeit endlich dann gewährt wird, dass nämlich der eigene Pass gar nicht mehr so sehr überall akzeptiert wird wie der britische oder französische oder niederländische Pass. Das ist auch im Falle von Puerto Rico zum Beispiel eine Frage und warum in Puerto Rico immer wieder Referenda geführt werden, die sehr uneindeutig ausfallen, weil die Entscheidung dafür als unabhängiger Staat oder als weiterer Bundesstaat der USA zu werden, eben auch solche formelle Nachteile, aber auch Vorteile mit sich zieht. Ein anderer Vorteil der formellen Beziehung zu einer europäischen Macht oder zu den USA besteht für karibische Territorien darin, dass der Zugang zu Gesundheitssystemen leichter gelingt. Das heißt, auch von Guadeloupe könnte man im Falle einer Notsituation gesundheitlicher Art nach Paris geflogen werden als französischer Staatsbürger, was ja zwar nicht oft geschieht, aber möglich ist aufgrund der Staatsbürgerschaft. Die Tatsache, dass das aufgegeben werden würde, ist für viele ein Grund, das nochmal zu überdenken, wie groß der Bedarf wäre an Unabhängigkeit, an einem Nationaltag, an einer eigenen Flagge und an einem eigenen Pass, der dann aber eigentlich Möglichkeiten einschränkt, Mobilität einschränkt und womöglich den Zugang zu existenziellen Gütern, zu einer existenziell notwendigen Infrastruktur wie Krankenhäuser, spezialisierte Tests oder so weiter dann ausschließt.
Jetzt haben wir über die formale staatliche Dekolonisierung gesprochen und ich frage mich, welche Initiativen zur Reparation von kolonialem Unrecht gibt es denn in der Karibik?
Es gibt auf mehreren Ebenen solche Initiativen. Zum einen haben die CARICOM-Länder, das sind 14 karibische Staaten, 2014 bereits die europäischen Mächte erstmal adressiert, dass sie eine Verantwortung für Versklavtenhandel und für Kolonialismus haben, aufgrund dessen sie Reparationen zu zahlen haben. Und auch Ende des Jahres 2014 wurde formell eine Klage eingereicht seitens der 14 karibischen Länder. Das wird verhandelt und das ist noch gar nicht abgeschlossen, beziehungsweise ist ja gar nicht erst sehr viel weitergekommen seitdem. Aber auch da ist die symbolische Kraft einer solchen Aktion eine, die zum einen darauf hinweist, dass dieses koloniale Unrecht und die Ausbeutung vieler Ressourcen durch den Versklavtenhandel nach wie vor die Gegenwart in der Karibik prägt und Gegenstand politischer Verhandlungen ist. Und zum einen ist es ein seltener Fall, in dem tatsächlich eine ehemals kolonisierte Region oder ein Staatenbund ehemals kolonisierter Territorien sich gegen die ehemalige Kolonialmacht formell auch wendet. In anderen Zusammenhängen, zum Beispiel während der Streiks 2009 in französischen Territorien, vor allem in Guadeloupe, haben manche der Streikenden darauf hingewiesen, dass die Unabhängigkeit gar nicht so sehr das Endziel ist, weil ja die formelle Unabhängigkeit eben ohne Reparationen, zumindest soweit jetzt der Stand ist, vonstatten gehen würde. Und für aus der Sicht vieler ist das nach jahrhundertelanger Kolonisierung eigentlich nicht unzureichend, beziehungsweise wäre ein leichtes für die Kolonialmacht einfach, in Anführungszeichen einfach, die Unabhängigkeit zu gewähren und sich dadurch von der Verantwortung freizusprechen. Wohingegen eine weiterhin betriebene formelle Abhängigkeit, die aber damit einhergeht, dass die Kolonialmacht zum Beispiel in Infrastruktur, in Schulen, in den Aufbau einer anderen Wirtschaft als nur Tourismus oder einer Wirtschaft, die auf ein oder zwei Exportprodukte ausgerichtet ist, tatsächlich eine Form von Wiedergutmachung wäre, die nicht als Resultat einer Klage und sozusagen Verurteilung hin zu Reparationszahlungen wäre, sondern ein freiwilliger Akt seitens der Metropole oder der ehemaligen Kolonialmacht wäre, um zu sagen, wir wissen, viele der Ressourcen haben wir während der Kolonialzeit hier abgezogen und für den Aufbau unserer Infrastruktur, unserer Gesellschaft, unserer Reichtümer genutzt. Jetzt wird endlich umverteilt als eben eine Form von Wiedergutmachung. Also das sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Zum einen eine, die von Freiwilligkeit spricht und von nicht souveränen Zukünften in der Karibik, also nicht unbedingt das Streben nach Souveränität und Unabhängigkeit. Und zum anderen die formelle Klage, die auch mit finanzieller Wiedergutmachung arbeitet und diese fordert.